Herzlich willkommen zum SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir. Es ist die Sandrine Baumgartner. Sie selbst arbeitet seit mehreren Jahren im Marketing, hat noch kein eigenes Unternehmen und wir werden uns heute damit befassen, wie ihre persönliche Reise durch die Online-Marketing-Welt sich gestaltet hat in den letzten Jahren und werden ein paar Alltagsgeschichten und Real Talk quasi führen, was dir so alles untergekommen ist. Und ja, freue mich, dass du da bist und freue mich schon auf das Gespräch. Heute mal was ganz anderes und ja, danke, dass du da bist
schon mal. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können und meine Alltagsgeschichten mit euch zu teilen. Und vielleicht ist ja ein bisschen ein Learning für den einen oder anderen dabei. Das wäre ja ganz toll.
Ja, ich bin davon überzeugt. Also wir haben davor schon ein bisschen gesprochen, aber vielleicht erzählst du mal noch einmal ganz klar, ja, wer du jetzt eben bist oder sagen wir, was du eben gemacht hast, ja, woher du eben kommst von der Online-Marketing-Nische her und wo du heute vielleicht stehst, um so ein bisschen mal ein Overview zu haben und dann werden wir ein bisschen tiefer in deine Themen eintauchen, würde ich sagen.
Gerne. Ich bin schon seit 13 Jahren in Wien und bin damals hergekommen aus Vorarlberg, um EBWL zu studieren. Habe dann relativ schnell gemerkt, das Kreative finde ich sehr toll. Das liegt natürlich im Marketing, deshalb habe ich mir gedacht, da möchte ich mich gerne spezialisieren. Damals in meinem Bachelorstudium habe ich schon sehr aktiv Social Media getrieben und regelmäßig gepostet. Und da war das so Influencer-Dasein noch gar nicht so in, beziehungsweise da hat es noch gar nicht wirklich so ein Wort dafür gegeben. Und deshalb hat es mir enorm viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich dann fertig bin mit dem Studieren, möchte ich dann wirklich eigentlich meine Spezialisierung im Online-Marketing machen. Und so habe ich tatsächlich das ist jetzt schon 6 Jahre her, meinen Master gemacht im Online-Media-Marketing. Genau.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also du hast dich eben ausbilden lassen. Und wie bist du dann eingestiegen in diese Welt? Wie hast du das dann vielleicht auch damals empfunden? Wie leicht war es dann auch einen Job zu finden? Mhm. Wo bist du dann hineingekommen? Wie hat sich das gestaltet?
Es war tatsächlich damals vor 5, 6, 7 Jahren, war Online-Marketing schon so, was mega Tolles und was Neues. Mhm. Und da hat es tatsächlich gar nicht so viele Ausbildungen gegeben. Und für mich war es aber wichtig, weil ich schon gemerkt habe, so wie ich meinen Bachelor gemacht habe, man lernt sehr viel, man muss sehr viel lernen, aber es ist praktisch gar nicht immer so anwendbar. Also in der Berufswelt ist es immer so, ja schön, dass du das gelernt hast, aber du musst es praktizieren. Mhm. Und deshalb war es für mich natürlich super wichtig, dass ich meinen Master auch berufsbegleitend mache, damit ich sagen kann, hey, ich habe schon eine Art Berufserfahrung mit meiner Ausbildung genießen können. Und so habe ich dann bei einem Startup gestartet, davor war ich bei einer Agentur, und habe da war ich 1,5 Jahre dort, bevor ich noch meinen Master gestartet habe. Und da bin ich schon, weil ich gewusst habe, ich möchte in die Richtung Online-Marketing, habe ich dort schon im Online-Marketing gestartet, war aber eher so im Assistant-Bereich, also dass ich da eher die Key-Accounter unterstützt habe. Durch interne Änderungen habe ich dann ganz schnell das Community-Management für manche Accounts übernehmen können von Kunden. Und da war es super spannend, weil ich halt da schon ein bisschen so reinschnuppern habe können, beziehungsweise auch das, was ich so von meiner Social-Media-Erfahrung mit reinnehmen habe können. Und das war dann super interessant, weil dann eben das Influencer-Marketing so immer stärker geworden ist und ich dann mit der Agentur zusammen eine Plattform aufgebaut habe, die Influencer Relations gemacht hat. Also wirklich für große Kunden haben wir Kampagnen erstellt, dann die richtigen Influencer ausgesucht, dann danach das Reporting und dann wirklich so das komplette Kampagne mit begleitet. Und da habe ich schon sehr viel lernen dürfen und es hat unendlich viel Spaß gemacht. Und deshalb habe ich dann, wo ich mein Studium dann gestartet habe, mir gedacht so, ja, Online-Marketing ist so das Richtige, da möchte ich weitermachen und bin dann zu einem Startup, weil ich mir gedacht habe, da lerne ich wirklich und kann wirklich das alles anwenden. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich beim Startup 2 Jahre lang gearbeitet und habe mit ihnen so das Online-Marketing aufgebaut.
Erzähl auch gerne mal, wie das damals vielleicht auch war, jetzt mit Influencer-Marketing. Mhm. Da war ja jetzt, sage ich mal, das Ganze auch erst im Kommen. Ja, was gab es denn da für Erwartungshaltungen?
Also tatsächlich, und ich muss sagen, wir haben jetzt 2023, 2024 und es wird schon noch immer ein bisschen belächelt. Mhm. Und das war früher noch viel stärker. Mhm. Das Gefühl, jetzt haben viele Unternehmen verstanden, dass Influencer eine Art Werbeplattform sind. Davor war es dann aber so, diese paar Bilder posten und das war ein bisschen so, ja, wurde belächelt. Viele große Unternehmen oder kleinere auch haben schon schnell verstanden, dass man durch Influencer schon eine gewisse Reichweite auch aufbauen kann, beziehungsweise wenn man sich gute Influencer, Nischen-Influencer raussucht, natürlich dann super nah am Endkonsumenten ist oder bei seiner Zielgruppe. Und das haben manche schon sehr früh verstanden und haben natürlich auch schon sehr früh Influencer-Marketing gemacht. Ich habe das Gefühl, dass das Verständnis für Influencer und dass jeder Influencer so seine Nische hat, ist jetzt eher mit den letzten Jahren gekommen. Früher war es eher so, ah, die haben viele Follower, die nehmen wir für die Kampagne. Mhm. Und das hat manchmal gar nicht wirklich gepasst, sondern man wollte einfach nur einen Influencer nehmen, der viele Follower hat, damit man das Gefühl hat, die Kampagne wird erfolgreich. Mhm. Was tatsächlich nicht immer so ist, das ist auch Sachen, wo ich gern Kunden dann auch immer gesagt habe, es ist man muss sich das schon auch überlegen. Das ist ja, ich vergleiche das gerne auch mit einer, allgemein mit dem Fernsehen. Wenn jetzt der Influencer meine Werbeplattform ist, dann ist es natürlich viel sinnvoller. Ich poste in dem Fall meine Werbung oder mein Ad genau dann, wenn meine Zuschauer zuschauen und nicht einfach random bei einem großen TV-Sender, damit ich ganz viele erreiche. Mhm. Also es ist ja manchmal viel sinnvoller, spezifischer zu sein. Und das macht man ja so im ganz normalen Marketing ja auch. Ja. Da sucht man sich schon, welche Sendezeit, welcher Sender, wann schaut meine Zielgruppe. Und genau so, finde ich, sollte man Influencer-Marketing ein bisschen sehen. Welche Nische hat der Influencer? Ist es ein, und natürlich auch, was ist mein Kampagnenziel? Mhm. Will ich durch den Influencer viel Reichweite generieren? Und dann macht es manchmal schon Sinn, wenn man einen großen Influencer raussucht. Oder will ich wirklich, ist mein Kampagnenziel mehr Verkäufe, dann würde ich tatsächlich dazu raten, wirklich sich viel Zeit bei der Influencer-Suche zu nehmen und dann auch wirklich Influencer zu nehmen, die auch zur Marke passen, die authentisch sind und die dann natürlich dann unterstützend mein Kampagnenziel unterstützen können.
Jetzt hast du eben gesagt, dass du diese Relations, diese Verbindungen eben auch hergestellt hast. Was hast du denn hier quasi in dieser Mittelsfrau-Funktion erlebt. Gab es da irgendwelche Situationen, wo du sagst, das war etwas kurios oder dass da eben die Unternehmen auch sagen, eben jetzt auf diese Erwartungshaltung hin, ja, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja, und gab es irgendwelche Gespräche auch mit den Influencern, wo dann irgendwie, vielleicht irgendwie was Seltsames entstanden ist. Mhm. Also vielleicht erzählst du einfach mal so kurz, was so in dem Alltag von dir da passiert.
Tatsächlich ist es so, was das Erste, was mir jetzt geschossen ist, wo du das gesagt hast, ist, dass viele Unternehmen, die ein kleineres Budget haben, sich dann denken, ich mache jetzt Influencer-Marketing und dann gehen meine Verkäufe boom und hoch. Und bei vielen Kampagnen davor, wenn man natürlich die Gespräche hat, hat man, was ist dein Ziel, was ist dein Budget, dann sage ich immer gern, naja, das ist aber nicht möglich. Also ein Influencer ist ein Kanal vom Marketing, aber es ist nicht der Kanal. Natürlich kann es der Kanal sein, wenn man genug Budget hat, aber es wird jetzt nicht, weil ich eine Influencer-Kampagne mache, meine Verkäufe ins Unendliche schießen. Zusätzlich muss man natürlich dann auch wissen, wer ist man schon als Unternehmen? Ist man bekannt? Dann ist es natürlich nochmal was anderes. Aber diese Unternehmen, die genau die Vorstellung haben, sind meistens kleine Unternehmen, die sich dann denken, so, wow, wenn ich jetzt eine Influencer-Kampagne mache, dann bekomme ich super viele Follower und meine Verkäufe schießen in die Höhe. Und das ist dann manchmal so, da muss man bremsen, weil man sagt, das ist nicht so. Ein Influencer kann natürlich helfen. Aber das Wichtigste ist, wenn du jetzt als Brand gar nicht bekannt bist, dann hilft der Influencer mal dir, eine Bekanntheit zu schaffen. Mhm. Und eine Bekanntheit heißt aber nicht, dass du deine Verkäufe verdoppelst, sondern nur, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Und das ist auch ein Prozess, den man als Brand auch wissen muss, dass man, bevor man überhaupt, natürlich gibt's Use Cases, wo Brands super schnell in die Höhe schießen, super schnell verkaufen, aber das sind so die Stars, also das ist jetzt nicht der Alltag. Ja. Das heißt, man muss sich auch schon die Zeit nehmen, als Brand zu sagen, man kommt in den Markt und man bekommt zuerst so eine Art Visibility. Und erst dann, wenn ich die habe, kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich mehr auf Verkauf. Und ich glaube, das ist das, wo ich viel gemerkt habe, dass viele irgendwie so ein bisschen Hoffnung in Influencer haben und dann ein bisschen enttäuscht sind, wenn die Verkäufe, also eigentlich haben wir jetzt das investiert, aber viel Verkäufe haben wir jetzt nicht dadurch generiert. Mhm. Also das ist das, was ich oft gemerkt habe. Mhm. Ich glaube tatsächlich, was man machen kann, was Influencer super hilfreich sind, wenn man zum Beispiel Content generieren will. Man kann da wirklich gut mit guten Influencer zusammenarbeiten, damit man zum Beispiel Content für seine eigene Webseite, also Webseite oder für seinen eigenen Kanal hat.
Ja.
Und dafür kann man zum Beispiel Influencer auch super gut nutzen. Oder wenn man in Richtung, was jetzt auch immer wieder mehr ist, ist das UGC, also User Generated Content. Wenn man sagt, hey, ich will meine Ads ein bisschen sehr authentisch gestalten und nicht so werblich, dann macht ein Influencer oder also Mikroinfluencer, die vielleicht gar nicht zur Bekanntheit haben, aber super coole Videos machen, sind dann dafür auch super gut einsetzbar. Und das ist so das, was ich so in Zeiten gemerkt habe, dass ein bisschen so eine Hoffnung manchmal drinnen steckt und dann ein bisschen eine Enttäuschung, weil sie sich ja manchmal ein bisschen zu viel erwarten.
Ja, wie bist du dann mit den Unternehmen umgegangen, die dann eben enttäuscht gewesen sind?
Entschuldigung. Also es ist auf jeden Fall immer wichtig, dass man den Kunden davor natürlich informiert. Also wenn und natürlich auch sagt, hey, kann passieren, aber ist jetzt nicht die Norm. Man merkt dann schon ein bisschen manchmal, dass eben manche enttäuscht sind. Ich glaube, was aber wichtig ist, ist, dass man auch versteht, dass, wie gesagt, schon am Anfang Influencer eine zusätzliche Werbeart sind. Also man muss natürlich, natürlich kann jetzt der Influencer helfen, dass viele Follower oder viele Zuschauer auf meine Webseite kommen. Ist die Webseite, ladet die super langsam, habe ich eine super schlechte Webseite, keinen guten Kundenservice. Das spielt ja auch alles mit. Das heißt, da ist der Influencer macht ja nur, oder der Content Creator macht ja nur seine Aufgabe, dass er dir diese Werbezeit, seine Werbeplattform und seine Zuschauer zur Verfügung stellt. Alles andere dahinter ist dann wieder zurück beim Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Unternehmen zu wissen. Es kann tatsächlich sein, dass super viele auf meine Webseite kommen. Wenn die aber nicht gut steht und wenn die zum Beispiel, der Influencer markiert eine Brand und dann bin ich interessiert, klicke auf die Brand und sehe, der Instagram-Kanal ist super schlecht. Interessiert, also ganz komisch, ist gar nicht aktuell. Ist auch schwierig, weil jetzt hat der Influencer eine gute Arbeit geleistet. Ich war interessiert, habe auf die Brand geklickt und dann gehe ich auf den Instagram-Kanal und denke mir so, ja, okay, und bin wieder weg. Also man muss schon auch ein bisschen, es gibt verschiedene Touchpoints und da muss man als Unternehmen natürlich auch wissen, okay, wenn ich jetzt eine Influencer-Kampagne mache, ist alles andere rundum ready.
Ja, du triffst es ganz gut auf den Punkt. Es geht eher um diese ganzheitliche Betrachtung auch, ja. Wie würdest du das denn jetzt einschätzen, von der Entwicklung her? Du hast eben sehr früh begonnen mit Social Media und diesen Erwartungshaltungen, mit dem halt, ich sage mal, umzugehen und auch hier gewisses Erwartungshaltungsmanagement quasi auch in den Betrieben zu etablieren. Wie würdest du eben jetzt von der Entwicklung her sagen, hat sich dahingehend jetzt eben schon etwas sehr stark verändert, beziehungsweise wo würdest du sagen, sind eben jetzt diese Touchpoints auch da, die eben das ganzheitlich auch so aufgreifen? Ja? Ist das angekommen bereits bei den Unternehmen oder ist das noch etwas, was noch reifen muss?
Ich glaube tatsächlich, dass es in den letzten Jahren super viel Verständnis gekommen ist. Auch Online-Marketing ist ja jetzt, wo wir sind, ganz anders, wie es vor 10 Jahren war. Mhm. Da war es ja noch super frisch. Das heißt, das Verständnis für Online-Marketing ist ja da. Wir viele Unternehmen sprechen von SEO. Ist deine Webseite sehr optimiert? Und also das waren alles ganz am Anfang Sachen, wo man, ja, ich habe eine Webseite, das ist meine Visitenkarte und ich habe alles auf einer Page drauf, bis man dann draufkommt, also SEO-technisch ist das nicht gut. Also du brauchst verschiedene Landing-Pages, du brauchst, also da merkt man schon, dass das Verständnis da ist. Bei vielen. Natürlich ist es lustig, wenn man dann manchmal, oder lustig, interessant zu sehen, dass manche Unternehmen ja heute immer noch kein Instagram haben oder immer noch Social Media nicht als Marketingkanal nutzen. Das heißt, ich würde schon sagen, es hat sich super gut entwickelt, aber man sieht schon noch ein paar, die das noch gar nicht verwenden. Und oder kleine Unternehmen, die das dann sagen, ja, jetzt okay, ich habe gehört, Social Media ist super wichtig, ja, jetzt machen wir halt einen Channel auf, posten 5 Bilder und dann sind wir dabei. Also das ist halt natürlich, man merkt schon noch, dass manche dabei sind, die das halt noch nicht so verstehen oder wo, ich glaube, es ist halt auch ein bisschen schwierig zu sagen, ein Einzelunternehmer und zu sagen, naja, du musst das ganze Verständnis für Social Media zu haben. Das ist halt, ich finde das auch ein bisschen unfair, weil natürlich jeder von uns seine eigene Expertise hat. Und so wie wir jetzt über Online-Marketing spricht, wenn jemand gar nicht aus der Marketing-Ecke kommt, ist es auch ein bisschen unfair zu sagen, du musst verstehen, dass Social Media ein Werbekanal ist und du musst aber alles rundum auch können, weil er hat das noch nie gelernt. Das ist wie wenn man mich zu einem Elektriker stellt und der sagt, naja, aber du solltest eigentlich wissen, dass die Farbe das macht und die verstehst.
Ja, ja, absolut.
Und deshalb ist es, ich glaube, da ist die Kunst einfach auch den Menschen die Informationen weiterzugeben, damit das Verständnis da ist und dass die Menschen auch wirklich verstehen, ah, okay, das ist ein Werbekanal und was kann ich denn eigentlich alles mit dem Werbekanal machen?
Ja, ja. Was, also das hast du schon gesagt, ja, man müsste ihnen das Verständnis ein bisschen näher bringen. Dennoch, es braucht ja auch immer die andere Seite auch, der in der Verantwortung ist. Was glaubst du, was braucht es oder welche Anreize müssen geschaffen werden, damit ich als Unternehmer, ja, sag, ich beschäftige mich jetzt eben mehr mit Social Media, ich schaue mir mal an, welche Chancen gibt es damit, welche Potenziale kann ich damit aufdecken.
Ich glaube tatsächlich, dass ein großer Teil die Zeit ist. Also ich stelle mir immer vor, wenn ich Einzelunternehmerin wäre und ich muss die Buchhaltung selber machen, ich mache meine Steuern selber, ich mache das selber und dann muss ich auch noch Social Media Experte sein selber, dann denke ich mir so, wo ist die Zeit? Ich glaube, das Verstehen, dass Social Media ein wichtiger Kanal ist, ist gut. Dann muss man aber dann auch für sich entscheiden, habe ich die Zeit denn tatsächlich qualitativ? Und da geht es gar nicht darum, dass man jeden Tag ein Posting macht, sondern kann ich einfach hochwertig qualitativen Content oder einen Mehrwert für meinen Follower schaffen? Wenn ich das selber nicht hinkriege, kann ich entweder mich ausbilden lassen, kann ich vielleicht Consultant oder so haben oder habe ich vielleicht sogar eine Agentur oder einen Freelancer, der mir dabei hilft. Weil es ist natürlich, also Social Media, wenn man sich vorstellt, das Unternehmen haben ja wirklich für Online-Marketing eigene, ich sag mal, Abteilungen. Das sind manchmal 10 Menschen pro Abteilung. Das heißt, auch Social Media, da kann man vom Content Creator bis hin zum, der wo's Management macht, zum Community Manager, zu dem, wo danach die Insights macht, also Database, also da gibt's ja auch super viele wieder, also da kann man muss so quasi einen Hut für so viele verschiedene Rollen aufhaben und ich glaube, dass es wichtig ist, einfach zu verstehen, habe ich die Zeit und wenn ich die Zeit nicht habe, wie kann ich es machen, dass ich es trotzdem habe und trotzdem aber irgendwie einen Mehrwert schaffen kann.
Ja, ja, ja. Jetzt haben wir sehr viel über die Sichtweise in Bezug auf die Unternehmen gesprochen, aber lass uns vielleicht auch mal auf die Sichtweise schauen, wie es ist in dieser Rolle als Marketingmensch. Und vor allem auch vielleicht, was die Erwartungshaltung jetzt nicht nur von Kundenseite betrifft, sondern vielleicht auch von einem Geschäftsführer, von einem Partner, mit dem man arbeitet. Also in welchem Klima arbeite ich hier vielleicht? Ja? Mhm. Wie schaut das aus, als Marketingverantwortlicher in einem Betrieb zu arbeiten?
Ich kann natürlich nur von mir sprechen. Mhm. Also ich finde, es ist super spannend, super intensiv, vor allem wenn man Kampagnen hat, die gerade laufen. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich mich wieder gefunden habe, weil ich das Gefühl habe, da kann man super kreativ sein und man arbeitet mit super vielen Menschen zusammen, was sehr, sehr schön ist. Also rein von den Unternehmer selber fällt mir eine Story ein, die immer noch erzähle. Das ist so, wenn man, vor allem, das war damals, wo ich noch Anfang 20 war, da war ich halt vom Selbstbewusstsein, also ich habe schon gewusst, was ich kann, aber ich war jetzt nicht so tough und habe da war ich eben in einem Startup und dann war es ganz lustig, wenn man hat dann, natürlich, man macht sich Gedanken, was für Strategie passt und bespricht die dann und dann sind manchmal, ich finde das super, den Podcast, den ihr macht, und das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, ich finde das super spannend, vor allem, wenn man einen Mehrwert für Leute bietet, die das selber machen wollen. Aber zu dem Thema habe ich halt eine Geschichte, wo ich wirklich auch nach wie vor lachen muss, weil es war so, dass der Unternehmer dann, boah, ich habe einen super Podcast gehört und ich glaube, wir machen das jetzt in unsere Strategie rein. Und dann war ich so, das macht aber gar keinen Sinn. Und dann war ich so, ja, aber wir haben uns ja eigentlich auf die geeinigt. Nein, wir machen jetzt die, weil die sind super erfolgreich geworden und die haben die Strategie gemacht. Und dann war ich halt so, okay, wenn das mein Chef will, dann ich arbeite ja für ihn. Und wenn er das möchte, dann muss ich es machen, obwohl ich irgendwie gewusst habe, das wird nichts. Mhm. Und das ist wirklich auch von der Strategie, also das ist immer wieder, dann hat er ein Buch gelesen, das Buch war super, ich habe ein Hörbuch gehört und jetzt müssen wir das und das machen. Mhm. Und ich glaube, dass das Learning für die jetzt, die zuhören, wichtig ist, es gibt unendlich mega coole Strategien. Es ist aber wichtig zu wissen, passt die Strategie zu meinem Unternehmen? Also macht die Sinn? Weil nur weil ein Lifestyle-Produkt in die Höhe geschossen ist, heißt das nicht, dass die Strategie von dem Produkt zu meinem Produkt passt und die mich auch erfolgreich macht. Mhm. Zusätzlich die Timeline. Er ist dann wirklich dann auch im Monatsrhythmus, wir machen das so und ich habe noch was Besseres und das machen wir. Und da ist es natürlich auch interessant und ich habe dann auch mit meiner Mama gesprochen und ich so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und die war so, du bist ja die Expertin, du musst stehen und sagen, das geht nicht so. Ja. Und ich war dann so, das darf ich glaube nur lernen zu sagen, ich bin die Expertin und so macht man das nicht.
Ja.
Habe ich tatsächlich in der Zeit noch nicht gekonnt. Dementsprechend waren auch die Kampagnen schon erfolgreich, aber die Marketingstrategie war nicht so erfolgreich. Mhm. Und viele Vorschläge, die ich gebracht habe, die gesagt habe, lass uns das so machen, weil das ist wichtig. Das war dann so, wir machen das nicht und das glaube ich nicht.
Mhm.
Und lustigerweise habe ich von da eine gute Freundin und die erzählt mir immer so noch, was abgeht. Und dann habe ich lachen müssen, weil sie mir dann erzählt hat, kannst du dich noch erinnern, wo du gesagt hast, macht's das und das. 5 Jahre später haben sie gesagt, vielleicht sollte man das und das machen.
Mhm.
Und das jetzt nicht, weil ich ein mega Marketing-Mind habe und außergewöhnlich gescheit bin, sondern einfach, weil ich gewusst habe, das sind Sachen, die man natürlich lernt und auch mit der Zeit ein Feeling bekommt, was auch wichtig ist für die Endkonsumenten. Und deshalb ist es irgendwie dann auch doch eine Bestätigung, wir sagen kann, eigentlich, ja, ich hätte es vor 5 Jahren gesagt, dass man Sachen so machen sollte.
Mhm.
Und da sieht man natürlich auch, dass also für mich wichtig hier zu sagen, wenn man eine super coole Strategie hat oder wenn man einen Podcast hört, der super coole Tipps gibt, dann diese Tipps aufschreiben und dann wirklich auch sich die Zeit nehmen, zu reflektieren, passen diese Tipps zu mir? Sind diese Tipps auch authentisch?
Ja.
Natürlich kann ich sagen, da gibt's ein mega cooles TikTok-Video und das TikTok-Video ist viral gegangen und mit dem TikTok-Video haben sie ihre Verkäufe verzehnfacht. Aber passt dieses TikTok-Video zu meiner Markensprache? Ist das authentisch, wenn ich das TikTok nachmache?
Mm.
Also das ist, da spielt halt super viel und ich glaube, dass es auch wirklich wichtig ist zu reflektieren und auch zu sehen, passen die Strategien, die ich jetzt gerade irgendwo gelesen habe. Und nicht, um zu sagen, dass das, was man liest, was man hört, schlecht ist. Aber man darf das immer, also das sind super, ich habe ja selber auch aus Lehrfachbüchern gelernt und also ich möchte das nicht sagen. Was aber wichtig ist zu sehen, ist, das sind Use Cases, die funktioniert haben. Die geben da aber keine Garantie, dass wenn du es 1:1 nachmachst, dass es auch funktioniert, weil ja da so viel mehr mitspielt, als wie nur die Marketingstrategie. Und schlussendlich auch zu sehen, kann ich das gut auf mein Unternehmen ummünzen und macht das Sinn, umzumünzen auf mein Unternehmen.
Ja, wie findet man denn jetzt seinen Weg mit Online-Marketing, damit es eben zu einem passt? Ja? Und vor allem, gerade wenn wir so über dieses Thema auch jetzt gesprochen haben, du hast selbst die Situation gehabt, als Marketingverantwortlicher hier vielleicht noch nicht in der eigene Kraft zu sein, vielleicht klar zu sein und zu sagen, hey, da gibt es eine Strategie und die macht jetzt Sinn und der Vorschlag eines Geschäftsführers passt jetzt nicht so. Also was ich sagen will, ist damit, wie sehr denkst du, ist dieses Zusammenspiel auch von Marketingverantwortlicher mit Entscheidungsträger hier wichtig und wie lässt sich das sinnvoll gestalten?
Natürlich ist, finde ich, der Geschäftsführer der Entscheidungsträger und der ist der schlussendlich entscheidet. Und das ist ja sein Unternehmen. Ich glaube, was aber wichtig ist, ist, dass man auch einfach ein bisschen Vertrauen hat, weil ich glaube, das ist auch eine Sache von, wenn ich ein Geschäftsführer bin und dann irgendwann einmal an dem Punkt bin, wo ich sage, hey, jetzt brauche ich Mitarbeiter, Experte in jedem Bereich, sei es Logistik oder Marketing. Das bedeutet, dass ich ihn ja dazu hole zu mir ins Unternehmen, damit er ja mir genau dieses Wissen gibt, was ich nicht habe. Und ich glaube, dass man da ein bisschen auch als Unternehmer das Vertrauen haben darf, zu sagen, okay, wenn du das so sagst, dann lass es nochmal für mich gerne reflektieren, wenn man sagt, ich bin ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, es ist halt oft so, dass viele das Gefühl haben, sie müssen überall und alles mitmischen und wollen nicht loslassen. Weil sie das Gefühl haben, so, ich muss Geschäftsführer sein, aber das muss ich nur wissen und das ist verständlich. Ich bin auch jemand, der gern, auch wenn ich weiß, Sachen delegieren, bin ich trotzdem gern so, passt das eh und mach das eh. Aber ich glaube, dass da einfach ein Vertrauen sein muss. Ein Vertrauen, dass wenn ich mal einen Mitarbeiter hole, dass der ja eigentlich mein Wissen erweitert. Und dass dann ich als Unternehmer, als Geschäftsführer ja eigentlich genau diesen Bereich ein bisschen zurücksteppen kann, dass ich sage, okay, ich muss nicht 20 Podcasts hören und 20 Hörbücher in der Woche zu dem Thema, weil ich habe ja jetzt intern jemand, der sich ja damit beschäftigt und auskennen sollte. Mm. Und das ist, glaube ich, wichtig, das Vertrauen auch gegenüber, also miteinander. Mm-hmm. Und dann natürlich auch zu sehen, dass man gemeinsam eine Strategie entwickelt und diese Strategie dann aber auch langfristig fährt und nicht immer wieder erneuert. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Ja, eben dieser Punkt, wie finde ich jetzt eben meine Strategie, vielleicht auch noch dazu ein bisschen was zu beleuchten und vor allem auch, wann ist aber dennoch der Moment da, wo ich merke, ich sollte dennoch vielleicht eine Abänderung machen an meiner Strategie, weil vielleicht ja die Resultate nicht so eintreffen, wie ich es mir vorgestellt habe. Woran würde ich das erkennen auch? Ja?
Also ich glaube, je nach natürlich Produkt macht es natürlich Sinn, eine gewisse Strategie dann zu fahren. Dann auch, wo steht mein Produkt? Bin ich noch ganz am Anfang oder habe ich schon eine gewisse, bin ich schon im Markt? Also ich glaube, da kann man gar nicht jetzt sagen, es gibt eine Strategie zu fahren. Wie erkenne ich oder wie weiß ich, was für Strategie ich machen muss? Dafür würde ich tatsächlich sagen, ist es am sinnvollsten, mit Experten zusammenzusitzen, die einem dann den Weg zeigen. Dann, wann merke ich, wenn eine Strategie nicht gut ist oder erfolgreich ist, natürlich ist es ja wichtig, eine Strategie, wenn ich sage, für mich ist es wichtig, jetzt überhaupt mal Bekanntheit zu generieren, weil ich bin jetzt komplett neu am Markt. Was ist dann zum Beispiel eine sinnvolle Strategie? Natürlich dann viel Visibility zu erreichen. Das heißt, da macht sicher auch eine Art Influencer-Marketing sehr viel Sinn. Da macht aber auch einen guten Online-Auftritt sehr viel Sinn oder Social-Media-Ads Sinn, weil dann da kann ich wirklich, oder Retargeting-Maßnahmen, weil das kann ich wirklich die Leute wieder so zurück zu mir holen. Mhm. Wenn sie schon ein bisschen Interesse haben, wieder zurückholen. Also das wäre jetzt so eine Art Strategie, wo Sinn macht. Wenn ich merke, aber nach einer gewissen Zeit und sag mal nach einem Quartal oder tut sich nichts, dann darf ich glaube schon auch schauen, okay, was passt nicht. Und auch wirklich nicht nur die Strategie ist falsch, weil vielleicht ist die Strategie richtig, aber ein Punkt der Strategie ist falsch gemacht worden. Also wenn zum Beispiel ich, und da ist es wirklich wichtig, im Hintergrund mit Daten zu arbeiten. Hm. Also ich kann zum Beispiel wirklich eine super coole Strategie haben. Ich habe super viele Menschen, die auf meine Webseite gehen, aber passiert nichts. Das heißt, was ist der logische Ding? Ah, da muss was mit meiner Webseite nicht passen. Dann schaue ich mir meine Webseite an. Ist die verständlich? Kann ich, wissen die Menschen oder die User, die auf meine Webseite kommen, wissen die, wohin sie müssen? Wenn sie dann was kaufen und im Warenkorb legen, wo war das Problem? Und das, da geht's wirklich dann auch sehr stark im Hintergrund zu schauen, was passiert, wie bewegen sich die User auf meiner Webseite oder klicken sie überhaupt auf meine Webseite, war vielleicht die Social Media Ads nicht ansprechend, dann dass man vielleicht ein Wording ändert. Also da kann man wirklich mit ganz feinen, also Feintuning wieder die Strategie komplett aktualisieren, ohne die Strategie zu ändern. Mhm. Also ich fahre die gleiche Strategie, aber ich tue überall ein bisschen fein dazu schauen, dass ich was drehe, damit sich's wieder ein bisschen pusht und aktualisiert. Mhm. Und so ganz einfach peu à peu annähern zu meiner Strategie dann.
Mhm. 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 Ja.
Wenn das Sinn macht.
Definitiv, so. Ja. Also wir kennen das selbst sehr gut, ja. Und es ist eben immer ein Beobachten, analysieren, genau. Und ein bisschen eben reflektieren auch und dann neu beurteilen manchmal und dann dementsprechend handeln, ja, genau. Ja, lass uns auch mal vielleicht so in diesen Blick hineintauchen, ja, unter der Vorstellung, du würdest dich selbstständig machen, ja. Welche Strategien, wenn du jetzt selbst eben aus dem Social-Media-Bereich kommst oder generell Online-Marketing beherrschst, welche Strategien würdest du selbst bei dir anwenden, wenn du jetzt in die Sichtbarkeit gehen würdest?
Interessant. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall da, sagen wir es, wenn ich jetzt was machen würde, dann wäre ja mein Ziel auf jeden Fall, einen gewissen Expertenstatus zu generieren. Also mein Wissen, dass die Menschen auch wissen, die redet nicht nur, sondern die weiß schon, um was es geht. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall der Aufbau langsam da starten würde, dass ich sage, hey, ich mache mir ein bisschen mehr sichtbar. Man macht sich auch in Netzwerken sichtbarer, weil ich bin jemand, der dann auch gerne so, Netzwerken und ein bisschen, ich finde, das ist immer so lustig, wenn manche so gehen auf ein Event. Ich war auf einem Netzwerk-Event. Na, wie viele Karten hast du eingesteckt? Wie viel hast du verteilt? Und hast du wirklich genetzwerkt? Also das ist immer auch ein Unterschied. Natürlich kann ich auf ein Netzwerk-Event gehen und sagen, also ich war jetzt 5-mal von einem Netzwerk-Event, aber ich war nicht am Netzwerken. Also das finde ich auch sehr spannend, dass viele dann auch einfach hingehen zum Hingehen. Mhm. Aber es ist ja, das Ziel von einem Netzwerk-Event ist natürlich auch die Sichtbarkeit, dass man sich unterhält, dass man sagt, hey, was machst du, was mache ich? Gibt's Synergien? Also ich glaube, dass da auf jeden Fall auch was wäre, wo ich sagen würde, das würde ich auch aktiver betreiben. Und dann natürlich, ich finde, was ich für mich eine gute Strategie fände, wäre, ich bin super ein Fan davon, Menschen was zu geben, damit sie das Gefühl haben, das funktioniert. Und wenn ich mehr wissen will, dann gehe ich zu ihr zurück. Also ich glaube, dass ich tatsächlich dann eine Art Wissensvermittlung auf Instagram oder auf kostenlosen Workshops oder so eine Art wie Podcast mache, damit die Menschen so eine Ahnung bekommen und auch was lernen. Und wenn sie sagen so, jetzt habe ich ein Budget oder jetzt habe ich das Gefühl, ich brauche jemanden, der mir hilft, dann weiß sie, wohin ich gehen muss. Ich glaube, das wäre so die Strategie, die ich jetzt gehen würde.
Ja.
Genau.
Ja. Und aus deiner Erfahrung und Expertise heraus, welche Fehler würdest du selbst bei dir auf jeden Fall vermeiden?
Gute Frage. Es ist lustig, weil ich habe was ich auch gemerkt habe, bei Agenturen selber, die Social Media Experten sind, ist es oft so, dass wenn man auf deren Social Media Kanal schaut, die haben dann meistens keine Zeit für sich selber, weil die dann so viele andere Social Media Kanäle betreiben, dann ist es so, dann leidet der eigene Kanal. Ich glaube, dass das ist was, wo ich drauf achten würde, dass trotzdem das nicht verloren geht, die Wissensvermittlung, und dass ich trotzdem mal die Zeit nehme zu sagen, hey, das, ja, aber sonst jetzt Fehler, fällt mir jetzt auf die Schnelle tatsächlich keiner ein, wo ich sagen würde, das würde ich nicht mehr machen, weil ich bin tatsächlich ein Mensch, der Fehler gut findet, und ich bin pro Fehler, weil bei jedem Fehler lernt man. Mhm. Weil wenn alles super gut läuft und wenn alles immer nur perfekt ist, dann habe ich gar keinen Raum zu lernen. Mhm. Und deshalb sehe ich Fehler als nicht Fehler, sondern für mich ein Learning. Mhm. Und es ist für mich auch, egal, auch im Persönlichen super wichtig. Also wenn ich einen Fehler mache, dann was kann ich daraus lernen? Und dann ist es die Frage, für mich ist es dann nicht negativ, sondern ja, wow, ich habe dazu was, ich habe dazu lernen können, ich habe etwas, wo ich jetzt mehr habe. Ja. Und das ist was, wo ich sage, also unbedingt Fehler machen, auch im Online-Marketing. Da passiert nichts. Also man kann Fehler machen, aber daraus lernen. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Und man sollte auch nicht so Angst haben vor Fehler machen, weil ich glaube, durch die Fehler kann man super viel lernen.
Ja, ja, definitiv. Also es ist ja auch im Marketing ein großer Ansatz mit Trial and Error.
Genau,
ja.
Genau.
Ist, ja, ja, ist auch das, was, ja. Was eigentlich, was wir versuchen zu transportieren, ja. Mhm. Weil, wie du sagst, ja, es ist, man lernt wirklich mit den Fehlern. Und was würdest du abschließend vielleicht jetzt noch jemanden raten, der vielleicht jetzt im Marketing arbeiten möchte, besonders in der heutigen Zeit, wo ja Marketing ein stark wachsender Bereich ist und dennoch aber doch auch schon auch durchaus gesättigt ist. Aber es braucht ja immer neue arbeitskräftige Personen auch in dem Bereich. Was würdest du jemandem raten, der in dem Bereich eben arbeiten möchte und vielleicht eben noch wenig oder keine Erfahrung hat?
Mhm. Tatsächlich, ich glaube nicht, dass ein Studium notwendig ist, um eine gewisse, jemand, der sich reinfühlen kann in Menschen, kann auch gutes Marketing machen, der ein Feingefühl hat. Deshalb würde ich niemals, oder ein Mensch, der studiert hat, ist jetzt für mich per se nicht intelligenter, wie jemand, das nicht gemacht hat. Weil der Mensch, der nicht studiert hat, einfach dafür viel mehr Expertise hat oder viel mehr das öfters gemacht hat. Mhm. Deshalb würde ich tatsächlich gar nicht sagen, dass ein Studium ein Muss ist. Mhm. Natürlich merke ich schon, dass wir in Österreich schon so ein bisschen so ein Titelgesellschaft, also wenn man einen Titel hat, ist es gleich so, ah ja, dann weiß sie sicher, was sie redet. Das muss man für sich selber entscheiden. Ich gebe meinen Titel nirgends an, weil ich finde das nicht wichtig. Ich habe aber schon gemerkt, dass wenn ich meinen Titel angebe, dass es dann so, ah ja, okay, die hat den Master, also finde ich super schade, ist aber, ich sehe es nicht so und zum Glück die jüngere Generation auch so. Mhm. Also ich glaube, das ist eher so, die, wo ein bisschen älter waren. Deshalb, das muss man für sich selber entscheiden, was einem wichtig ist, ob ich sage, okay, ich fühle mich wohl und ich brauche die Sicherheit, dass ich sage, ich war in der Schule, ich habe einen Workshop gemacht oder ich habe mich weiter ausbilden lassen. Das ist, glaube ich, wirklich individuell. Und dann tatsächlich, dass man, es ist ein kreativer Beruf, dass man sich traut. Ich hätte mir oft gewünscht, dass ich selber ein bisschen tougher bin und sage, hey, na, ich kenne mich aus. Also ich glaube, dass man da vielleicht auch lernt, zu kommunizieren, wenn man was besser weiß. Und dann natürlich so viel wie möglich Praxis zu haben. Mhm. Und natürlich dann auch für mich interessant, ich habe dann nämlich auch mit vor ein paar Jahren mit jemandem ein Gespräch geführt und dann war ich so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wohin ich ungefähr gehen möchte. Und dann war es so, naja, entweder bildest du dich aus, dass du so genügend Wissen hast, damit du mit den Experten kommunizieren kannst, also dass du eher im Managementbereich bist, oder du spezialisierst dich. Und ich glaube, dass das was ist, wo super spannend sein könnte für Menschen, die jetzt sich ausbilden oder die sagen, ich will im Online-Marketing arbeiten, dann ist es, was ist dein Endziel? Ist es der Expertenstatus? Dann gibt es natürlich ganz klar, dass man sagt, dann gehst du direkt immer in die Richtung und machst zum Beispiel nur Social Media, weil dann bist du an einem Punkt, wo du dann Social Media Experte wirst, oder du machst nur Ads, dann bist du ein Ads-Experte. Ja. Also ich glaube, dass das das Ziel, das Endziel immer wichtig ist zu wissen, möchte ich ein Experte sein oder möchte ich am Schluss so viel Wissen haben, dass ich mit jedem ein bisschen reden kann, damit der, mit der mit mir arbeitet, also wenn ich sage, okay, also das ist zum Beispiel bei mir, ich bin kein SEO-Experte. Ich kann aber mit einer SEO-Agentur auf einem Level sprechen, dass und weiß auch, wovon die reden. Mm. Aber ich bin kein SEO-Experte. Mm. Und ich glaube, das ist das, was man für sich selber rausfinden muss, wohin man möchte.
Mm.
Und natürlich selber nutzen. Also selber die Plattformen nutzen, selber sich ausprobieren. Das ist auch wichtig.
Mm.
Weil es gibt schon viele Unternehmen, die Social Media haben, dann aber Social Media gar nicht nutzen.
Mm.
Also das ist dann schwierig, weil dann kann nee, die Sprache gar nicht sprechen. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt bei unserer Generation eigentlich kaum so, dass jemand kein Social Media nutzt.
Ja, es wird sicher bestimmt immer relevanter werden. Ja, also und gerade die jüngere Generation, die nachkommt, da sehe ich eher es auch als Herausforderung. Jetzt vielleicht greifen wir das noch mit hinein, weil es gerade auch so gut passt. Ja, Content Creator, ja, und eben genau eben jüngere Generation, die aber jetzt auch in Kontakt kommt mit KI, ja, es ist jetzt halt ein sehr präsentes Thema mittlerweile. Und du als jemand, der lange jetzt Erfahrung hat mit Content Creation, mit Influencern, mit Social Media, wie wichtig siehst du es, hier dennoch Content zu kreieren, der nichts mit der KI zu tun hat? Oder wie lässt sich KI hier gut integrieren, so dass es Sinn macht?
Ich glaube tatsächlich, dass KI und all diese Themen, das sind eine Unterstützung. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man lernt, das als Unterstützung zu verwenden und nicht als das fertige Produkt. Man kann nämlich, erstens kommt es darauf an, wie viel Wissen du der Maschine gibst, damit sie natürlich dann auch für dich was Sinnvolles rausspuckt und dann das, was sie rausspuckt, macht das Sinn oder nehme ich vielleicht nur einen Satz, ändere das um. Und da muss ich sagen, ich habe das auch schon öfters beim Arbeiten probiert, aber ich bin dann manchmal länger dran, der KI zu erklären, wie ich das genau haben will, als wenn ich es selber gemacht hätte. Deshalb glaube ich, ist es wichtig zu wissen, okay, nehme ich sie unterstützend und wenn ich sie unterstützen will, wo kann ich sie unterstützen, verwenden? Und da fällt mir ein Beispiel ein, das ist halt zum Beispiel, wenn man sagt Influencer-Marketing, wenn man dann von der KI ein Briefing schreiben lässt, das dann ausschickt und der Influencer sich denkt so, okay, in der ersten 3 Sekunden halte das Produkt ins Video. Und dann ist es so, macht aber keinen Sinn. Weil wenn ich als Zuschauer direkt eine Platzierung von einem Produkt sehe, dann weiß ich, es ist eine Werbung und ich mache weiter. Also ich glaube, da darf man schon auch ein bisschen, wenn die KI dann was ausspuckt, drüber lesen und macht das überhaupt Sinn. Weil das kann, die Technologie, das Menschliche hat sie ja nicht. Und das ist das, was ich glaube, die Aufgabe dann von uns schlussendlich ist, auch wenn man das nutzt, nochmal so den menschlichen Touch hinzuzufügen.
Ja, ich würde sagen, wir könnten da jetzt noch wahrscheinlich von einem Thema ins nächste rutschen. Aber ich sage an der Stelle jetzt einfach mal herzlichen Dank, Sandrine, dass du da warst und uns diese Einblicke gegeben hast.
Danke dir. Einfach mal
auch aus einer anderen Sichtweise, mit verschiedensten Zugängen, mit viel Erfahrung, viel Expertise. Und würde mich freuen, wenn wir noch öfter von dir was hören.
Ja, absolut. Dankeschön. Danke.
Das war der SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.